Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der Erde, zu Climate Talk, dem Podcast eures Vertrauens in Sachen Klima. Mit Alex
und Anna. Hallo. Mir ist in letzter Zeit wieder aufgefallen, dass das klassische Smalltalk-Thema einfach immer Wetter ist. Also wenn Leute nicht mehr wissen, über was sie sich unterhalten sollen, dann sagen sie immer, ja, es ist zu heiß heute, und dann stellen sie Vermutungen an, wie das Wetter morgen wird. Aber wie und wo das Wetter von morgen entsteht, ist vielen gar nicht klar. Und in Westeuropa ist es zum Beispiel so, dass unser Wetter durch zwei ziemlich ortsfeste Drucksysteme über dem Atlantik bestimmt wird. Das ist zum einen das Azorenhoch und das Islandtief. Und da sieht man das erste Mal, dass der Ozean unser Wetter beeinflusst. Aber nicht nur da sieht man das, sondern zum Beispiel auch in den Meeresströmungen, unter anderem beim Golfstrom, der Europa beeinflusst und dem wir unsere milden Temperaturen zu verdanken haben. Denn der Golfstrom, der transportiert warmes Wasser vom Äquator in Richtung Norden und erwärmt dabei eben die Luft. Und um das Ganze nochmal für euch zu veranschaulichen, während in Bremerhaven das Temperaturmittel im Februar ungefähr bei 1,7 Grad Celsius liegt, ist es in Goose Bay, das ist in Kanada, liegt es bei minus 15,5 Grad. Und das, obwohl die kanadische Stadt deutlich südlicher liegt als in Bremerhaven. Und das veranschaulicht einfach, der Ozean und das Klima beeinflussen sich gegenseitig. Und genau über die Wechselwirkungen möchten wir heute mit unserem Experten sprechen.
Genau, wir haben heute bei uns in Climate Talk Professor Dr. Eschbach eingeladen. Er ist Umweltphysiker und engagiert sich auch für den Klimaschutz, zum Beispiel bei den Scientists for Future. Aber Herr Eschbach, ich würde sagen, Sie stellen sich einfach selbst mal kurz vor.
Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung, hier aufzutreten in diesem Podcast. Ich bin Umweltphysiker, das heißt, ich untersuche Prozesse in der Umwelt, speziell in meinem Fall im Bereich der Hydrosphäre, also alles, was mit Wasser zu tun hat. Ich habe eigentlich angefangen mit Seen und dann später Grundwasserfragen gemacht. In jüngerer Zeit jetzt auch wieder vermehrt im Ozean mache ich gewisse Forschungen. Meine Spezialität sind Edelgase und Isotope, also Tracer genannt, Spurenstoffe, mit denen man gewisse Prozesse in der Umwelt nachverfolgen kann und zum Teil auch datieren kann, also den zeitlichen Ablauf genauer bestimmen kann.
So, perfekte Überleitung, Herr Eschbach. Unsere erste Frage richtet sich nämlich zu Ihren aktuellen Forschungen. Sie haben schon von diesen Tracern gesprochen. Also aktuell, was ich gelesen habe von Ihnen, war zum Beispiel eine Forschung zu diesem Argon-39-Isotop. Und diese Isotope kann man ja nutzen, um jetzt irgendwelche geologischen Prozesse genau zu datieren, wann die statt oder wie lange die stattfinden. Wie genau funktioniert das mit diesem Isotopen und welche Rückschlüsse auf das Klima der Vergangenheit werden dadurch möglich?
Ja, wie funktioniert das? Also wenn ich jetzt spreche von Datierungsisotopen, eben wie Argon-39, da gibt es das klassische Beispiel, auch was man gut kennt, ist das C14, Kohlenstoff 14. Ja, das funktioniert eigentlich ähnlich. Diese radioaktiven Isotope, die gibt es ja eigentlich auf der Erde nur deshalb, weil sie immer wieder neu produziert werden, weil sonst würden sie ja durch den Zerfall irgendwann ganz verschwinden. Und diese Produktion geschieht oftmals in der Atmosphäre durch kosmische Strahlung, also ja, energiereiche Teilchen, die aus dem Weltall quasi auf die Erde treffen und dann dort zur Reaktion führen, da wird zum Beispiel Argon-39 erzeugt oder eben auch C14. Und diese Teilchen können dann, oder diese Isotope, die dann erzeugt werden, haben dann also ein gewisse Konzentration in der Atmosphäre und dann verteilen die sich in der Umwelt. Ja, zum Beispiel eben jetzt beim Argon-39 wird das dann aus der Luft gelöst im Wasser. Und dort, wenn es dann mal nicht mehr im Kontakt ist mit der Atmosphäre, dann findet einfach nur noch der radioaktive Zerfall statt. Und das heißt, je länger das zum Beispiel jetzt ein Ozeanwasserpaket nicht mehr an der Oberfläche ist, desto mehr zerfällt das Argon und desto niedriger wird die Konzentration. Und daraus können wir dann, wenn wir es messen, dann eben zurückschließen, wie lange war jetzt dieses Wasserpaket nicht mehr an der Oberfläche beispielsweise. Und das gibt jetzt noch nicht direkt über das Klima Rückschlüsse, aber über die Ozeanzirkulation natürlich. Also wie lange dauert es beispielsweise, bis ein Wasserpaket, was zum Beispiel im Nordatlantik absinkt von der Oberfläche in die Tiefe, bis es dann irgendwo im tiefen Ozean ankommt oder dann vielleicht auch wieder nach oben an die Oberfläche kommt. Und also wie stark ist die Ozeanzirkulation? Und das haben Sie ja in der Einführung erwähnt, zum Beispiel dieser Golfstrom, das ist ein Teil dieser Ozeanzirkulation. Und wenn der schwächer wird, dann ändert sich eben auch das Klima.
Super interessant, jetzt einen Einblick in Ihre Forschungen zu bekommen. Und Sie haben eben schon gesagt, dass durch diese Ozeanzirkulation der Ozean mit der Atmosphäre und mit dem Klima verknüpft ist. Und es ist ja so, das habe ich auch in meinem Seminar Paläoklimatologie gelernt, dass 70% der Erde mit Ozean bedeckt sind und die ganze Erde von der Atmosphäre umschlossen ist. Das heißt, die beiden Kreisläufe, die können gar nicht anders, als miteinander in Interaktion und Wechselwirkung zu stehen. Wie genau sind die denn miteinander verknüpft, die Systeme?
Es gibt natürlich einen direkten Austausch immer zwischen Ozean und Atmosphäre, auch Landoberfläche natürlich und Atmosphäre. Aber eben der Ozean ist da durchaus sehr wichtig, weil eben 70% der Oberfläche bedeckt. Also zum einen wird natürlich Wärme ausgetauscht. Das ist eben, was wir auch jetzt schon gehört haben, eben beispielsweise warme Ozeanströmungen, Oberflächenströmungen können dann eben sehr, sehr viel Wärmeenergie zum Beispiel in den hohen Norden bringen, dort dann an die Atmosphäre abgeben, was dann beispielsweise dazu führt, dass wir eben in Nordeuropa relativ milde Temperaturen dann haben. Ein anderer wichtiger Austausch betrifft die Spurengase, insbesondere eben auch das CO2 und andere Treibhausgase, die vom Ozean aufgenommen werden können, aber auch abgegeben werden können und dann in der Atmosphäre eben die Treibhauswirkung haben, also sich direkt wieder aufs Klima auswirken.
Okay. Und ich würde sagen, wir machen mal direkt jetzt einen Sprung auf den Klimawandel, und zwar den menschengemachten Klimawandel. Und zwar habe ich gelesen, dass der Ozean 93,4% der Wärme aufnimmt, der durch den durch den menschengemachten Klimawandel verursacht wird. Und seit der Industrialisierung vor ca. 150 Jahren ist ja diese Erderwärmung zu beobachten. Und der Ozean hat sich seit dieser Zeit um wie viel Grad verändert?
Ja, das ist gar nicht so eine einfache Frage. Also der Ozean nimmt enorm viel Energie auf. Wie Sie gesagt haben, über 90% der sozusagen zusätzlichen Energie, die die Erde derzeit gewinnt, weil das ist wirklich das Resultat dieser zunehmenden Treibhausgase in der Atmosphäre, dass einfach die Strahlungsbilanz der Erde nicht mehr stimmt. Also es kommt sozusagen mehr Energie rein, als was rausgeht. Und deshalb führt das netto zu einer Erwärmung. Und diese Energie geht hauptsächlich in den Ozean. Und das ist enorm viel. Also das ist in der Größenordnung 10 hoch 22 Joule pro Jahr. Das ist jetzt eine Zahl, die einem natürlich nicht viel sagt. Man kann das dann umrechnen in eine Leistung, das ist ein paar mal 10 hoch 14 Watt. Und das ist ungefähr das 15-fache der gesamten menschlichen Energienutzung. Also die Erde erwärmt sich eben oder nimmt eine enorme Menge Energie dadurch zusätzlich auf, hauptsächlich der Ozean. So, und das ist dann, das kann man dann in Temperatur umrechnen, aber da kommt es darauf an, was es ist, was sich erwärmt. Ja, also beispielsweise Luft oder auch der feste Erdboden können sich relativ schnell erwärmen, brauchen relativ wenig Energie, um sich zu erwärmen, temperaturmäßig, während das Wasser physikalisch gesprochen eine sehr hohe Wärmekapazität hat. Das heißt, Wasser kann viel Energie aufnehmen, ohne dass es gerade zu einer sehr starken Temperaturänderung führt. So, und jetzt kommt es darauf an, diese ganze Energie im Ozean, wo ist die jetzt? Wo ist die jetzt verteilt? Also sicherlich hat sich der obere Ozean erwärmt, das ist klar. Aber nur ein kleiner Teil dieser Energie ist wirklich in den tiefen Ozean auch transportiert worden. Weil diese Zirkulation, das würden wir eben beispielsweise mit Argon 39 bestimmen, die läuft über Jahrhunderte bis über 1000 Jahre. Also das Tiefenwasser im Pazifik beispielsweise ist über 1000 Jahre unterwegs von der Oberfläche, bis es dorthin kommt. Und das heißt, das hat überhaupt noch nichts davon gemerkt, dass es in der Atmosphäre wärmer wird oder dass es dort mehr CO2 heute gibt als noch vor 1000 Jahren. Ja. Das heißt, da hat sich der Ozean überhaupt nicht erwärmt bisher. Aber der obere Ozean schon. Und wenn man das jetzt auf die obersten 1000 Meter beispielsweise bezieht, dann ist die Erwärmung 0,2, 0,3 Grad. Aber es ist ja nicht gleichmäßig verteilt. Wenn man nur die engere Oberflächenschicht nimmt, dann ist es teilweise schon bis zu einem Grad wärmer geworden. Aber das ist eben sehr unterschiedlich. Also bei dieser globalen Erwärmung wird ja meistens so eine Mitteltemperatur angegeben. Wie gesagt, die Erde hat sich jetzt um 1 Grad gegenüber vorindustriell erwärmt. Aktuell ist 1 oder vielleicht 1,1 Grad jetzt. Und das ist ein Mittelwert über Ozeanoberfläche und Landoberfläche. Und Sie haben ja gesagt, 70% ist Ozean. Und da ist es tatsächlich weniger. Also Ozeanoberflächentemperaturen haben sich vielleicht um 0,7 Grad erwärmt.
Heißt es dann und auch, dass der Ozean diese Erwärmung sozusagen dämmt oder verlangsamt?
Ja, kann man schon so sehen. Der Ozean nimmt eben sehr, sehr viel von dieser Energie auf und ohne dass es jetzt sehr, sehr viel wärmer wird. Ja, genau. Also wenn man diese Energie alle in die Atmosphäre stecken würde, dann wäre es da sehr, sehr viel wärmer. Das ist schon so. Der Ozean ist sozusagen ein großes Wärmereservoir. Und die Landoberflächen eben, die reagieren schneller, können sich schneller erwärmen, die Atmosphäre auch. Deshalb ist es auch über den Kontinenten heute schon mehr als 1 Grad wärmer geworden. Also in Deutschland beispielsweise ist die Erwärmung über die letzten 140 Jahre ungefähr 1,6 Grad.
Liegt ja dann auch über dem globalen Durchschnitt, ne?
Genau, weil eben die Ozeane tendenziell darunter liegen und die Kontinente darüber. Das ist eigentlich immer so.
Ja, mit der Erwärmung der Ozeane dann eigentlich so, wie Sie schon gesagt haben, die oberflächennahen Zonen, die erwärmt werden, da sind dann so Folgen zum Beispiel verbunden wie Absterben der Korallenriffe oder dass komplette Ökosysteme durcheinander gebracht werden.
Ja, sicherlich. Also die Auswirkungen jetzt auf die Biologie und Ökosysteme, da kenne ich mich vielleicht nicht ganz so gut aus, aber Sie haben es erwähnt, natürlich die Korallenriffe sind da ein sehr, sehr heikles, empfindliches System, wo wir immer dann diese Bleich-Events auch sehen, war jetzt auch in diesem Südsommer in Australien wieder so. Das sind sicherlich Probleme, die ich jetzt aber beim Ozean vielleicht nicht so genau kenne. Wo ich es ein bisschen was besser eigentlich kenne, in meiner früheren Arbeit, eben beispielsweise in Seen und Flüssen nach stark gefunden, da ist es für die Fische beispielsweise, ist die Temperatur durchaus ein kritischer Faktor. Es gibt gewisse Fischarten, die dann einfach hohe Temperaturen in Flüssen beispielsweise nicht mehr überleben.
Ich habe noch eine Frage zu der Erwärmung von dem oberflächennahen Ozeanwasser. Sie haben ja gesagt, dass sich eigentlich nur das wirklich erwärmt. Ich meine, das steht ja auch immer im direkten Austausch mit der Atmosphäre dann. Beim Wetter kennt man das ja so ein bisschen. Wenn sich jetzt eine Schicht stärker erwärmt als die andere, dann bildet sich eben so eine Inversionsschicht, Nebel, und verhindert im Prinzip, dass sich die Luftmassen austauschen können. Und wenn sich jetzt auch nur Oberflächen oder Oberflächennähere Wasserschichten erwärmen, hat es dann auch Auswirkungen auf die Durchmischung der Wasserschichten? Also man kennt das als Ocean Ventilation zum Beispiel.
Genau, also die Ventilation, da geht es eben darum, wie schnell das Tiefenwasser erneuert wird. Das ist beispielsweise für den Sauerstoff wirklich wichtig, dass ein Sauerstoff in die Tiefe gebracht wird. Damit eben wirklich Belüftung, das ist eigentlich das Wort, ja. Ja, das ist beispielsweise auch in den Seen wiederum sehr, sehr wichtig. Dort ist es eher so, dass gerade im Tiefenwasser manchmal Sauerstoff sehr schnell verbraucht wird, wenn da viele Nährstoffe vorhanden sind, und dann ist diese Mischung sehr wichtig. Und dort ist es auch so, dass die zunehmende Erwärmung der Oberflächenschicht diese Tiefenmischung wirklich auch deutlich reduziert. Also in den Seen ist das ein relativ großes Problem. Beim Ozean würde ich jetzt mal sagen, ist die Erwärmung nur bedingt da, oder es ist nicht die, vielleicht nicht der wichtigste Faktor. Also es gibt natürlich gewisse, sagen wir mal, Randgebiete, des Ozeans, wo es eben zu einer schlechteren Mischung kommt und wo dadurch beispielsweise dann der Sauerstoffgehalt in solchen Randmeeren wie vielleicht der Ostsee oder so dann stärker absinkt. Ja. Sonst sozusagen in großen Weltmeeren ist das Entscheidende für die Zirkulation nicht nur die Temperatur, sondern auch der Salzgehalt. Also wir hatten ja das eben schon angesprochen, im Nordatlantik gibt es diese Stellen, wo Wasser von der Oberfläche dann absinkt. Das ist zum einen, weil es sich stark abkühlt, wenn es da natürlich in den Norden, in die kalten Regionen kommt. Und zum anderen auch, also dass es dann absinkt, dass es eben genügend dicht ist, muss es auch genügend salzhaltig sein. Ja. Und jetzt durch den Klimawandel gibt es zum einen eine Erwärmung, aber zum anderen auch eine Veränderung des Salzgehaltes, der daher kommt, dass beispielsweise von Grönland sehr viel Eis abschmilzt. Gerade da um Grönland herum sind diese Tiefenwasserbildungsgebiete. Da ist die Gefahr, die man sieht, eher die, dass durch mehr Süßwasser, was reinkommt, das Salzgehalt abnimmt und dadurch die Dichte des Oberflächenwassers geringer wird und deshalb dann diese Ventilation, eben die Tiefenwasserbildung dann nicht mehr so stark ist.
Und der Golfstrom, also eher, und der Golfstrom könnte dann dadurch auch zum Erliegen kommen, oder wenn das Wasser nicht mehr absinkt?
Genau. Das wäre so im Endeffekt das Szenario, was man sich vorstellen kann und was man auch aus der Paläoklimaforschung kennt. Also das gab es wohl in der Erdgeschichte immer mal wieder. Also es gibt so eine Art zwei Zustände, gerade im Atlantik, dass eben entweder läuft diese Zirkulation so, wie sie heute ist, und es kommt warmes Wasser weit nach Norden, kühlt sich dann ab und sinkt ab. Oder eben sie ist quasi abgestellt und dann ist der Golfstrom weg oder geht gar nicht mehr so weit nach Norden, dann würde da im Nordatlantik viel mehr Eisbedeckung sein, dann würde es also eben im nordatlantischen Raum deutlich kälter werden. Das sind dann die Eiszeiten eigentlich, wie man sie kennt. In der aktuellen Zeit sind wir in einer Erwärmung, die eigentlich von einer Warmzeit oder warmen Phase in diesen Eiszeitzyklen zu einer Superwarmzeit führt, ja. Und das könnte dann eben durch das Abschmelzen wiederum zu einem Stoppen der Zirkulation führen, was dann regional im Nordatlantik zu einer Abkühlung oder zu einer zumindest Abschwächung der Erwärmung führen würde. Es würde aber nicht, wie es manchmal in manchen Filmen dargestellt wird, es würde nicht direkt jetzt zu einer Eiszeit hier in Nordeuropa oder Nordamerika führen. Aber es wäre natürlich, also das könnte tatsächlich ein massiver Eingriff ins Klimageschehen sein, was eben eine relativ schnelle Veränderung auch mit sich bringen würde.
So, wir haben jetzt relativ viel über die Wärmekapazität des Ozeans gesprochen und was das alles mit sich bringt. Ich würde auch noch eigentlich super gerne mehr Fragen Richtung Meeresströmung und Golfstrom. Aber was uns auch noch interessiert, ist ja, dass der Ozean nicht nur die Wärme speichert, sondern eben auch das CO2 aufnehmen kann. Und Ozeane sind unter anderem die größte CO2-Senke der Welt. Also, und welche physikalischen Gegebenheiten führen dazu, dass die Ozeane überhaupt so viel CO2 aufnehmen können?
Aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal einen Break. Das war schon ziemlich viel Klimawandelwissen für eine Folge. Und die Folge geht auch noch ein ganz schönes Stück länger, aber so viel Klimawandelwissen passt nicht in eine Folge Climate Talk. Deshalb haben wir jetzt zwei draus gemacht. Bleibt gespannt auf die nächste Folge. Da schließen wir direkt an thematisch. Und die gibt's auch schon ein bisschen früher, nämlich nächste Woche wird die online gestellt. Tschüss, bis bald, bis nächste Woche. Euer Climate Talk Team. Alex
und Anna.